Ja, wir hatten uns auf Proteststürme eingestellt und tatsächlich kamen auch einige wütende E-Mails von alten Nutzern der Community, die gesagt haben, so eine Frechheit, ich möchte jetzt hier weiter kommentieren, aber ein Abo möchte ich natürlich nicht haben und euch Geld bezahlen und ich erwarte aber, dass dieses Angebot weiter besteht. Und denen haben wir auch allen einzeln geantwortet, aber es gab tatsächlich deutlich weniger Protest und Kritik als erwartet, sondern sehr, sehr viel Zuspruch. Und auch Leute, die gesagt haben, na ja, ich bedauere schon, dass das alte weg ist, haben dann in einem Nebensatz noch gesagt, aber das neue Produkt sieht schon auch ganz nett aus und irgendwie alles ziemlich nutzerfreundlich und frisch. Und ich verstehe ja auch irgendwo, dass sie dieses alte System vielleicht nicht mehr ewig mitschleppen konnten. Und das war eigentlich auch so unser Ansatz. Wenn man wirklich einen innovativen neuen Weg gehen will, muss vielleicht auch was Altes wegfallen. Und das haben wir versucht, den Nutzern gut zu erklären und einfach auch ein Produkt hinzustellen, das jetzt durch seine neuen Features überzeugt.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Lennart Schneider und ich nehme mal an, dass für viele von euch Social Media ein wichtiger Bestandteil eures Marketingmixes ist. Gerade durchleben wir dort aber sehr aufregende Zeiten, denn im letzten Jahr hat sich so viel verschoben wie lange zuvor nicht. Facebook verliert schon seit Jahren an Relevanz, vor allem bei den jüngeren Nutzern. Mit TikTok ist inzwischen ein ernstzunehmender Konkurrent für Instagram entstanden. Twitter oder X bewegt sich auf eine ungewisse Zukunft zu und Meta will die Chance nutzen, um mit Threads in genau diese Lücke zu stoßen. Daneben bauen sie mit WhatsApp-Channels einen neuen Kanal auf dem viele Anbieter rasend schnell gewachsen sind. Und das sind nur ein paar der Umbrüche, die wir gerade beobachten. Bei all dieser Bewegung stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für Unternehmen, für die Social Media einer der wichtigsten Kanäle ist, um mit ihren Nutzerinnen ins Gespräch zu kommen? Welche Plattformen lohnen sich gerade? Wann ist eine Plattform so relevant, dass man Geld und Zeit in sie stecken sollte? Wann sollte man alte Plattformen vielleicht wieder verlassen oder zumindest depriorisieren? Und überhaupt, welche Rolle spielt Social Media noch in der Abo-Journey? In der kommenden Stunde bekommt ihr dazu einen ziemlich umfangreichen Überblick, denn ich konnte all diese Fragen Angela Gruber vom Spiegel stellen. Sie ist mit ihrem Team nicht nur für Social Media zuständig, sondern für den Leserdialog, egal wo er stattfindet. Und das macht das Gespräch besonders spannend, denn der Spiegel setzt auch auf der eigenen Website sehr stark auf Interaktion mit den Leserinnen und vor allem mit den Abonnentinnen. Im Dezember haben sie zum Beispiel ihren Kommentarbereich komplett neu aufgebaut und bieten mit Spiegel Debatte einen deutlich strukturierteren Dialog zu den wichtigsten Themen des Tages. Das Besondere daran? Lesen kann jeder, aber wer mitdiskutieren möchte, der braucht ein Abo. Welche Erfahrungen sie damit in den ersten Monaten gemacht haben, das erklärt Angela gleich. Das Gespräch ist grob zweigeteilt. Am Anfang tauchen wir tief in Debatte ein und in der zweiten Hälfte sprechen wir über die Spiegel-Social-Media-Strategien auf allen relevanten Plattformen. Was ich dabei besonders interessant fand, war der kleine Exkurs zu den Stories, die man sehr prominent auf der Spiegel-Startseite findet. Denn dieses Feature zeigt sehr gut, dass man Innovationen von Social Media auch erfolgreich wieder zurück in das eigene Produkt übertragen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Hallo Angela.
Hallo Lennart.
Dein Bereich, für den du verantwortlich bist, der heißt Social Media und Leserdialog. Würdest du uns am Anfang mal einen Überblick geben, wo findet dieser Leserdialog überall statt? Also was sind das alles für Kanäle, für die du und dein Team verantwortlich sind?
Ja, mein Ressort ist eigentlich so das wichtigste digitale Aushängeschild des Spiegel auf externen Kanälen. Also alles, was nicht spiegel.de ist oder die Spiegel-App. Da versuchen wir, Brücken zu bauen ins Angebot vom Spiegel und neue Nutzergruppen zu erreichen auf Kanälen wie zum Beispiel Instagram, Facebook und so weiter.
Jetzt ist das hier ein Abo-Podcast und wie sehr seid ihr denn incentiviert, über eure Kanäle auch Abonnenten zu gewinnen? Also wo findet ihr so in dieser ganzen Abo-Journey statt oder wollt ihr erstmal nur Reichweite, Sichtbarkeit und Branding erreichen?
Also ich sage immer, strategiemäßig sind wir so unterwegs in so einem Bermuda-Dreieck aus Markenbekanntheit herstellen, auf den Funnel einzahlen, Reichweite generieren, aber eben auch tatsächlich Abos holen.
Vor einigen Monaten hat Axios mal neue Statistiken veröffentlicht, die hast du vielleicht auch gesehen damals, die gingen ziemlich rund, dass der Social Media Traffic auf Newsseiten mittlerweile massiv eingebrochen ist, also teilweise halbiert oder auf ein Drittel reduziert über den Zeitraum von ein paar Jahren. Beobachtet ihr das bei euren Social Kanälen auch und wie wirkt sich das auf eure Social Media Strategie aus?
Ja, wir beobachten das auf jeden Fall auch. Gerade Facebook war früher ein sehr großer Trafficbringer für uns Und das ist jetzt definitiv sehr stark zurückgegangen im vergangenen Jahr. Ich muss aber auch sagen, dass das für uns gar kein so großes Problem ist tatsächlich, weil wir sind auch nicht mehr in der alten Spiegel-Online-Zeit, wo es um Reichweite, Reichweite, Reichweite ging. Und deswegen ist die Traffic-Zuführung, die wir als Ressort leisten für den Spiegel, gar nicht mehr so relevant. Also da geht es tatsächlich in meiner Arbeit viel stärker darum, darüber nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln, wie wir junge Nutzer erreichen, wie wir die Plattform gut bespielen, um eben zu zeigen, was ist der Spiegel für eine Marke, was machen wir für eine Art von Journalismus, wofür stehen wir. Und das sind die strategischen Ziele, die für mein Ressort mit der Zeit viel wichtiger geworden sind als Reichweite.
Das heißt, dass das, was ihr auf Social Media macht, auch mehr in Social Media bleibt und weniger rausverlinken kann, aber auch muss, oder?
Ich glaube nicht, dass Social Media so ein geschlossener Kreis ist und wir gar keine Brücken mehr ins Angebot schaffen oder schlagen sollten. Aber das Thema, ja, direkte Klicks auf die Seite zuführen, ist tatsächlich unwichtiger geworden für uns.
Wie seid ihr denn als Team aufgestellt? Also wie viele seid ihr überhaupt? Wie seid ihr strukturiert und wo seid ihr im Haus aufgehangen?
Wir sind ein redaktionelles Ressort, genauso wie das Panorama oder die Wirtschaft. Und arbeiten auch sehr eng mit dem Newsdesk zusammen, also mit den CVDs, die die Seite betreuen. Und wir sind so rund 30 Leute im Ressort. Und
wow.
Ja, das ist ziemlich groß geworden und es tatsächlich verändert sich auch ständig was. Also es kommen neue Teams dazu, was mich natürlich sehr freut. Wir haben 2022 mit dem Launch der Webstories auf der Seite haben wir ein neues Webstories-Team bekommen. Und 2023 ist eben Spiegel-Debatte gelauncht worden von uns und in dem Zusammenhang ist auch ein komplett neues Community-Team aufgebaut worden in meinem Ressort. Und das zeigt schon, es gibt diverse unterschiedliche Teams, die unter diesem etwas sperrigen Namen Social Media und Leserdialog zusammengefasst sind. Und wir arbeiten aber intern tatsächlich sehr eng vernetzt und haben die Teams sehr stark verzahnt.
Aber gibt es mittlerweile in Social-Media-Teams dann so ein Team pro Kanal oder unterscheidet ihr eher nach unterschiedlichen Formaten? Weil es gibt ja immer mehr Formate, die auch auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen dann funktionieren, die man mehrfach verwenden kann. Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir hatten das früher mal, als wir ein eigenständiges Snapchat-Team hatten, das tatsächlich diese eine Plattform sehr stark im Fokus hatte. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen und gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, auch wenn sich 30 Leute sehr viel anhört, ist es doch noch zu wenig, um wirklich extra Teams für jede einzelne Plattform zu haben und zum Beispiel die Plattformlogik perfekt bedienen zu können. Und tatsächlich arbeiten wir eher in interdisziplinären Teams, dass ein Texter oder eine Texterin zusammen mit einem Videomenschen sich zusammen an ein Thema setzt. Und da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich die besten Ergebnisse haben, wenn wir so Leute mit unterschiedlichen Skills zusammenbringen.
Jetzt kommt Kurzwerbung. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Plinigo. Sie sind der perfekte Unterstützer für diesen Podcast, denn genauso wie wahrscheinlich die meisten von uns sind sie davon überzeugt, dass die Zukunft des Journalismus in der Leserfinanzierung liegt. Und um diese Zukunft möglich zu machen, unterstützen sie einige der führenden Verlage dabei, ihre Abos in einer modernen und flexiblen Software-as-a-Service-Plattform zu verwalten. Neben der FAZ, dem Spiegel und Bild Plus setzen über 100 große und kleine Medienmarken inzwischen auf Plinigo und jeden Monat werden es mehr. Ich kenne viele ihrer Kundinnen und Kunden und höre von ihnen immer drei Dinge, die für Plinigo sprechen. Erstens, das Team besteht aus Verlagsexperten, die genau die Kundenbedürfnisse verstehen und permanent an neuen Lösungen für die Branche arbeiten. Zweitens, sie verstehen sich nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner, der auf Augenhöhe mit den Kundinnen zusammenarbeitet. Und das merkt man auch daran, dass sie ihre Kunden als Community ansehen und aus dem regelmäßigen Austausch auch Impulse für die Weiterentwicklung der Software ziehen. Und das Dritte ist, dass die Plattform flexibel ist und über zahlreiche Schnittstellen problemlos in eine bestehende Softwarelandschaft integriert werden kann. Ihr müsst also nicht eure komplette Technik umbauen, um Plinigo einzusetzen. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer modernen Subscription-Management-Lösung seid und Teil der Plinigo-Community werden möchtet, dann solltet ihr mal mit Plinigo sprechen. Schaut dazu mal auf ihrer LinkedIn-Seite vorbei oder meldet euch direkt bei Christoph Hauschild, den manche von euch vielleicht bereits aus einer früheren Episode kennen. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und Christoph freut sich auf das Gespräch mit euch. Werbung Ende. Und damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, du selbst bist seit 2016 schon beim Spiegel, würdest du uns mal kurz deinen Werdegang erzählen? Was hast du vorher gemacht und wie bist du dann auch ins Social Media Team gekommen?
Ja, ich bin schon seit einiger Zeit Journalistin und habe so ganz klassisch als Jugendliche angefangen bei der Lokalzeitung. Bin dann nach dem Studium an die Deutsche Journalistenschule in München gegangen und habe da eine Redakteursausbildung gemacht, war danach ein Jahr in Israel als freie Reporterin, habe also auch ein bisschen Auslandserfahrung gesammelt und hatte auch damals schon in Israel so einen Schwerpunkt auf Tech-Themen. Israel hat ja auch eine sehr innovative Start-up-Szene und habe da über alles berichtet, also von der Knesset-Wahl bis dann eben zu Start-ups und Raketenwarn-Apps, die damals neu entwickelt wurden. Und die jetzt leider gerade wieder sehr viel im Einsatz sind.
Stimmt.
Und dieses Tech-Thema oder dieser Netzweltschwerpunkt hat mich begleitet, auch dann zurück nach Deutschland. Und ich bin dann bei Spiegel Online damals noch gelandet, jetzt heißt ja alles Spiegel, und war im Netzweltressort einige Jahre Redakteurin und bin dann irgendwann auf die Strategieseite gewechselt.
Jetzt leitest du das Team. Was sind dann so deine Aufgaben? Also wie sieht dein Arbeitsalltag konkret aus? Machst du selbst noch Inhalte oder bist du eher mit Teammanagement beschäftigt?
Ich leite das Team zusammen mit meiner Kollegin Ayla Kiran und ich glaube, ich hätte sehr, sehr gerne viel mehr noch hands-on mit, manchmal mache ich auch noch ein Video oder schreibe einen Text, aber es ist schon sehr viel Management, Steuerung, Planung geworden und eben auch dieses Strategiethema ist ganz groß für uns, weil wir eben auch mitverantwortlich sind, eine gute Digitalstrategie für das Haus zu definieren, was externe Plattformen betrifft. Und das ist einfach auch ein sehr relevanter Bereich, der ja auch nie zu Ende gedacht ist, sondern man muss ja auch immer gucken, was für neue Innovationen gibt's, wohin geht der Markt. Und das ist ein Thema, das auch sehr viel Zeit einfach erfordert, sich da einzudenken.
Kannst du diese Digitalstrategie für die externen Plattformen so in wenigen Sätzen zusammenfassen? Wie würdest du eure Strategie da beschreiben? Ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, weil das machen wir dann später nochmal, wenn wir uns einzelne Kanäle anschauen.
Ja, wir sind eigentlich dafür da, die Spiegelrecherchen digital neu zu erzählen und zwar in einer Art und Weise, wie sie eben ansprechend und nativ auch ist für die Plattformen, auf denen diese Geschichten dann stattfinden. Und wir sind, glaube ich, so der wichtigste Brückenschlag, den der Spiegel machen kann ins eigene Angebot für neue Nutzergruppen.
In der Entstehungsgeschichte von so einer Reportage, von einer Recherche, wo fangt ihr an zu arbeiten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte schon komplett fertig ist, der Redakteur oder die Redakteurin dann zu euch kommt und sagt, so, und jetzt macht das mal groß auf Social. Wahrscheinlich fangt ihr schon ein bisschen früher an. Wo setzt ihr da an?
Das ist sehr idealistisch gedacht. Also tatsächlich ist es manchmal leider doch noch so, dass wir sehr, sehr spät eingebunden werden und dann aber große Erwartungen da sind, wie das alles auf Social stattfinden kann. Noch zusätzlich, aber tatsächlich ist, das freut mich sehr, das ist eine tolle Entwicklung, die wir hatten in der Redaktion, dass jetzt immer mehr Redakteurinnen und Redakteure uns mitdenken, schon von Anfang an und schon kommen, wenn sie Termine ausmachen, wenn sie auf Recherchen gehen und sagen, Mensch, wollt ihr da nicht noch irgendwie einen Videoredakteur mitschicken? Was kann ich denn euch noch für einen Schnipsel mitbringen? Kann ich dann im Nachhinein vielleicht über meine Recherche berichten? Wir haben so ein Format, das heißt Hinter der Recherche und da stellen wir dann unterschiedliche Recherchen von Reportern vor und das ist eigentlich ganz beliebt und das zahlt eben auch total auf unsere Strategie ein, dass wir zeigen wollen, wer wir sind als Marke, was wir für einen Journalismus machen und letztlich auch da so ein bisschen um Vertrauen werben und da um Verständnis werben, dass unser Journalismus halt einfach auch Geld kostet und das da kann so ein Blick hinter die Kulissen, glaube ich, nur helfen.
Ach, das erinnert mich dann, als ich damals noch bei der Zeit war, habe ich einen Podcast gestartet und dann über Jahre produziert, der ist Hinter der Geschichte. Also tatsächlich sehr nah an dem Konzept. Hat auch mal viel Spaß gemacht. Gibt es nur leider nicht mehr.
Guter Ansatz aber.
Finde ich auch. Ich würde das Gespräch gerne so ein bisschen zweiteilen. Du hast gerade schon mal beiläufig ein Projekt erwähnt, nämlich Spiegel Debatten, was noch sehr frisch ist. Ihr habt das im Dezember, wenn ich mich nicht täusche, gelauncht. Und da möchte ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich das extrem spannend finde, vor allem auch im Hinblick auf die Abonnentengewinnung und auch Abonnentenbindung. Und danach will ich mit dir nochmal wirklich die einzelnen Social-Media-Kanäle durchgehen und gucken, was ihr auf denen macht, wie relevant sie noch sind, was sich gerade so tut, sodass wir mal so einen kleinen Einstieg in die Welt der sozialen Medien von einer Expertin bekommen. Lass uns mal mit Spiegeldebatten starten. Wie kamt ihr darauf oder warum habt ihr es überhaupt als notwendig angesehen, dass ihr euren Kommentarbereich so grundlegend überarbeitet und daraus eigentlich eine komplett andere Logik, eine komplett andere Funktion gebaut habt?
Vielleicht für diejenigen vorab, die uns nicht so gut kennen oder das Angebot nicht so gut kennen. Wir hatten davor auf Vorspiegeldebatte auf spiegel.de unter nahezu allen Artikeln offene Kommentarbereiche, wo dann Kommentare aus der Nutzerschaft eingeflossen sind. Das waren bis zu 1,7 Millionen Kommentare pro Monat.
Oh je.
Diese hohe Zahl verweist schon mal auf ein Problem, das wir irgendwann hatten. Und das ist einfach ein Qualitätsproblem geworden. Also ich glaube, es ist relativ naheliegend zu sagen, bei 1,7 Millionen Kommentaren pro Monat, die lassen sich kaum noch sinnvoll moderieren oder mehr als verwalten. Und da ist relativ wenig Gestaltungsspielraum letztlich übrig geblieben angesichts von so einer Masse für das Community-Team damals. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir selber als Redaktion mit diesem Kommentarbereich nicht mehr zufrieden waren und haben das aber auch klar von den Nutzern gespiegelt bekommen, die gesagt haben, oh, das ist so unübersichtlich geworden. Es sind ja gute Nutzerkommentare dabei, die gehen aber irgendwo auch unter in dieser schieren Masse an anderen Kommentaren. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass in einer Welt, in der wir Paid First als Maxime haben, in der wir Digital First als Maxime haben, dass das nicht mehr so richtig gepasst hat, dass bei uns jede DPA-Meldung ausführlichst kommentiert werden konnte. Es gab also letztlich auch einen schlechten Markenfit, weil eben die Qualität der Nutzerkommentare im Vergleich zu den Artikeln stark abgefallen ist und es gab einen schlechten Strategiefit, weil das alte Produkt gar nicht eingezahlt hat auf das Thema Paid First, was für uns ja durchaus relevant ist.
Mhm. Und jetzt habt ihr es, wie gesagt, in einem Projekt, was meinem Stand nach über ein Jahr Entwicklungszeit gekostet hat, habt ihr es grundlegend neu aufgebaut. Beschreib uns mal, wie Spiegeldebatten jetzt aussieht und wie ihr auch die Probleme gelöst habt, die ihr davor hattet.
Ja, Spiegeldebatte ist jetzt unser Ansatz, das Thema Leserdialog auf komplett neue Beine zu stellen beim Spiegel. Wir haben im Hintergrund die Technik komplett ausgetauscht und setzen eben auch auf ein neues Konzept, das eher so nach der Maxime Qualität statt Quantität vorgeht. Und es können jetzt nicht mehr alle Artikel kommentiert werden, sondern wir stellen ausgewählte Themen und Artikel zur Diskussion mit Debattenfragen. Und da können die Nutzer dann eben noch kommentieren und sich austauschen. Und ergänzt haben wir das Ganze um so ein paar neue nutzerfreundliche Tools. Es gibt, man kann Debattenpunkte sammeln, es gibt Abstimmungstools, die relativ viel Spaß machen. Und man hat jetzt auch so eine eigene kleine Historie in seinem Profil und kann sich da so ein bisschen den anderen Nutzern auch vorstellen. Und das alles zusammen ist jetzt der neue Debattenbereich.
Wonach wählt ihr denn aus, unter welchen Geschichten eine Debatte stattfindet und wie viele sind das so pro Tag?
Das sind journalistische Relevanzkriterien, die wir da anlegen. Wir in unseren Konferenzen setzen wir uns zusammen und überlegen, was ist denn das Thema des Tages oder auch schon eben für die kommenden Tage, welche Themen sind da relevant und darauf basierend machen wir dann eine Auswahl. Und gleichzeitig stellen wir auch viele Themen aus dem Kommentar, also aus dem Meinungsressort zur Debatte, weil wir sagen, wo wir selber als Journalisten mit einer Meinung rausgehen, da finde ich es auch besonders angebracht, den Rückkanal aufzumachen und zu fragen, was denken eigentlich die Nutzer und vielleicht können die Nutzer hier auch noch Input geben.
Habt ihr so eine grobe Anzahl pro Tag, die ihr anstrebt?
Also das ganze Thema ist ja noch relativ neu. Wir sind Anfang Dezember gestartet und da müssen sich auch noch einige Workflows einspielen. Aber wir sind meistens mit so 2 bis 3 Debatten am Tag online. Die Debatten sind immer nur 24 Stunden offen und dann kommen eben neue Themen.
Damit ihr dann in den 24 Stunden da auch ein gewisses Engagement habt, wie kriegt ihr denn die Leute da rein? Also findet die Debatte dann nur unter einem Artikel statt oder ist sie überall auf der Website und auf Social und auf all den Kanälen, die du ja auch mitbetreust, eingebettet?
Ja, wir haben tatsächlich mehrere Einstiegspunkte. Also ganz wichtig ist für uns, was eben auch diese Wertigkeit des Themas Leserdialog zeigen soll, dass die Redaktion da eben den Nutzern eine Wertschätzung entgegenbringt. Wir haben einen Platz auf der Homepage bekommen mit diesem Debattenthema und finden da eben täglich statt mit der Debattenfrage. Und gleichzeitig ist dieses Debattenwidget, also diese Debattenfrage, wo man dann auch direkt abstimmen kann, ist auch in den thematisch passenden Artikeln eingebaut. Ich sage jetzt mal Thema Bauernproteste. Mhm. Da sind dann oft jetzt in der Vergangenheit mehrere Texte auf der Seite gewesen und da bieten sich dann auch in jedem Artikel Einstiegspunkte Und dann haben wir aber auch noch so als Heimat für alle Debatten so eine kleine Debatten-CP, die man unter spiegel.de/Debatten ansteuern kann. Und da findet alles nochmal gesammelt statt und man hat einen sehr guten Überblick, welche Debatten laufen gerade und auch welche Debatten sind abgeschlossen. Denn tatsächlich ist eines meiner Hauptziele mit Spiegeldebatte, dass es sich auch total lohnen soll, mitzulesen. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Debatten, wo man jetzt nicht mehr aktiv mitkommentieren kann, aber einfach nochmal ein schönes Leseerlebnis hat und spannende Argumente zum Nachlesen findet.
Und seht ihr das auch schon in den Nutzerdaten? Also wird das auch so angenommen, dass die Leute das aktiv ansteuern und auf den Seiten verweilen und rumstöbern?
Ja, also wir hatten tatsächlich eigentlich von Tag 1 einen super Start. Wir sind mit 0 registrierten Nutzerinnen und Nutzern gestartet und hatten innerhalb von ein paar Stunden schon, glaube ich, mehrere Tausend und sind jetzt so ein paar Wochen nach dem Start schon bei rund 190.000 Neuregistrierungen angekommen.
Wow.
Das sind super, super Zahlen und da merkt man schon, die Nutzer hatten von Anfang an Lust auf diese Debatten und sind da total gut drauf angesprungen. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich auch nicht das Thema, dass wir irgendwie eine Debattenfrage aufmachen und dann ist erstmal gähnende Leere, sondern tatsächlich kommen die Leute und wollen mitdebattieren. Das ist total erfreulich.
Mich hatte das schon gewundert, als du es damals beim ersten Mal erwähnt hattest, dass ihr mit 0 registrierten Nutzern gestartet seid. Ihr habt ja schon also hunderttausende registrierte Nutzer auf der Website gehabt. Wieso ist das jetzt nochmal eine besondere Registrierung?
Das hatte damit zu tun, dass wir die Technik auch komplett umgestellt haben und den alten Debattenbereich tatsächlich komplett abgeklemmt haben. Also es war ein relativ für den Spiegel auch radikaler Schritt und wir waren auch ziemlich nervös vor diesem großen Switch, weil wir eben auch eine sehr große alte Community hatten. Die sind natürlich rechtzeitig informiert worden, konnten alle bei Bedarf ihre Daten bei uns anfordern. Aber es war eben für den neuen Debattenbereich aus technischen Gründen eine Neuanmeldung, die aber auch innerhalb von der Minute getan ist, nötig.
Mhm. Und einloggen muss man sich nicht nur zum Schreiben, sondern tatsächlich auch, um mitlesen zu können, richtig?
Genau, wir haben den Ansatz entwickelt, dass man, um aktiv selbst zu kommentieren, dass man dann Abonnent, Digitalabonnent bei uns sein muss. Und um das aber so ein bisschen noch zu öffnen, kann man auch mit einem einfachen, kostenfreien Login einfach die Debatten mitlesen.
Wie waren da so die Reaktionen aus der Community? Weil ich kann mir vorstellen, dass es vorher schon einige Heavy-User gab, die zwar viel mitdiskutiert haben, aber die keine Abonnenten waren. Habt ihr auch viel Kritik dafür geerntet?
Ja, wir hatten uns auf Proteststürme eingestellt und tatsächlich kamen auch einige wütende E-Mails von alten Nutzern der Community, die gesagt haben, so eine Frechheit, ich möchte jetzt hier weiter kommentieren, aber ein Abo möchte ich natürlich nicht haben und euch Geld bezahlen und ich erwarte aber, dass dieses Angebot weiter besteht. Und den haben wir auch allen einzeln geantwortet, aber es gab tatsächlich deutlich weniger Protest und Kritik als erwartet, sondern sehr, sehr viel Zuspruch. Und auch Leute, die gesagt haben, na ja, ich bedauere schon, dass das Alte weg ist, haben dann in einem Nebensatz noch gesagt, aber das neue Produkt sieht schon auch ganz nett aus und irgendwie alles ziemlich nutzerfreundlich und frisch. Und ich verstehe ja auch irgendwo, dass sie dieses alte System vielleicht nicht mehr ewig mitschleppen konnten. Und das war eigentlich auch so unser Ansatz. Wenn man wirklich einen innovativen neuen Weg gehen will, muss vielleicht auch was Altes wegfallen. Und das haben wir versucht, den Nutzern gut zu erklären und einfach auch ein Produkt hinzustellen, das jetzt durch seine neuen Features überzeugt.
Das ist ja auch immer eine Chance, dass man dann mal komplett neue Nutzergruppen anspricht, die vorher überhaupt nicht daran interessiert waren, sich an den Debatten zu beteiligen. Also diese 190.000 Registrierungen, das sind ja wahrscheinlich auch viele, die vorher schon aktiv waren. Könnt ihr so ganz grob sagen, wie viele davon jetzt komplett neu sind?
Da habe ich keine Zahlen dazu, nein, leider nicht.
Mhm. Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Du hast bei LinkedIn Mitte Januar schon mal geteilt, dass ihr 117 Neuabos über diesen Einstiegspunkt, also über den Debattenbereich spezifisch gewonnen habt. Mir ist es total schwer gefallen, das irgendwie einzuordnen. Wie deckt sich das so mit euren Erwartungen? Würdest du sagen, das ist eher viel, eher wenig? Seid ihr begeistert? Seid ihr enttäuscht?
Also im Spiegel-Abo-Business sind es, glaube ich, so 160 Abo-Abschlüsse, die über den Debattenbereich zustande gekommen sind. Das ist echt eine super, super kleine Zahl. Und das ist aber auch eher so als Fun-Fact zu verstehen für diesen Debattenbereich, weil unsere Strategie war tatsächlich nie, auf Neuabschlüsse abzuzielen, sondern wir haben von Anfang an gesagt, das wissen wir auch aus dem Research, den wir betrieben haben in der Entwicklungsphase, Spiegeldebatte ist eben kein Treiber für Neuabos, sondern das ist ein Feature, das ist ein Abo-Vorteil und das zahlt eher auf so Themen wie Retention ein.
Kannst du uns noch so ein paar weitere Zahlen zu dem Thema mal geben? Also natürlich würde mich jetzt interessieren, wie sich es auf Retention auswirkt, aber dafür ist es wahrscheinlich noch viel zu früh. Ich nehme an, da habt ihr noch keine belastbaren Schlüsse. Aber hast du sonst noch ein paar Zahlen, um das ein bisschen einzuschätzen?
Naja, also Zahlen, die ich ganz interessant finde, die sind auch noch aus unserem Research, den wir betrieben haben für diese Entwicklung von Spiegeldebatte. Und da haben wir unsere Nutzer auch gefragt, wie möchtet ihr euch beteiligen? Was wünscht ihr euch denn? Und da haben eben nur 12% geantwortet, ja, sie haben wirklich das Bedürfnis, aktiv mitzukommentieren. Und 65% hatten aber in dieser quantitativen Umfrage angegeben, dass sie super gerne mitlesen. Und dieser Aspekt des Mitlesens, also dieses stille Verfolgen einer Debatte, ohne dass man sich selber vielleicht unbedingt einschalten möchte, dem versuchen wir schon viel stärker Rechnung zu tragen, eben durch eine sehr ansprechende, zivile und qualitativ hochwertige Debatte. Und das sind so Zahlen, die uns auf dem Entwicklungsweg sehr stark begleitet haben. Und tatsächlich, also wir sehen auch die Annahmequoten bei den Kommentaren, die liegt so bei 80-90%. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel rausfiltern, was irgendwie nicht auf die Seite gehen soll. Und trotzdem haben wir, finde ich, sehr ansprechende Debatten, was schon dafür spricht, dass es uns mit Spiegeldebatte auch gelungen ist, die Qualität insgesamt der Kommentare zu erhöhen und einfach ein sehr einladendes Umfeld zu schaffen, wo die Leute vielleicht auch höhere Hemmungen haben, irgendwelchen Mist abzulassen.
Und Annahmequote heißt in dem Fall, dass die Beiträge vorab freigegeben werden müssen, bevor sie online gehen, oder?
Genau, also wir haben natürlich als Anbieter da auch gewisse rechtliche Verpflichtungen und lassen nichts ungesehen, in Anführungszeichen, auf die Seite und prüfen die Kommentare.
Mhm. Greift ihr das dann später redaktionell auch nochmal auf oder sagt ihr den Leuten einfach, geht in den Kommentarbereich, orientiert euch selbst? Also ihr kuratiert die ja dann auch und wählt die besten Kommentare aus, aber macht ihr teilweise dann auch nochmal einzelne Stücke, neue Geschichten über das, was in der Diskussion stattgefunden hat?
Ja, das ist für mich so die zweite Entwicklungsstufe, in der wir jetzt gerade am Anfang stehen. Wir verlängern oder nehmen diese Inhalte und versuchen, die nochmal aufzubereiten journalistisch. Wir machen das jetzt in verschiedenen Formaten, zum Beispiel auf Instagram, dass wir eben sagen, hier kontroverses Thema, Bauernproteste, Anti-AfD-Proteste, was sagen unsere Nutzerinnen und Nutzer dazu? Und das findet dann auch in so moderierten Video-Stories statt. Und wir sind da auch jetzt gerade erst am Anfang und ich wünsche mir, dass wir da noch neue Wege entwickeln, wie wir so diesem Leser-Input, den wir bekommen, jetzt auch wirklich eine Wertschätzung und Sichtbarkeit geben können.
Generell, wie geht das Hand in Hand mit der Social-Media-Strategie? Weil die meisten Plattformen haben ja auch eine Kommentaroption direkt unter dem Beitrag. Was priorisiert ihr dann? Ruft ihr die Leute dazu auf, dass sie unter dem Beitrag kommentieren oder dass sie auf eure Website gehen sollen, dort ein Abo abschließen und dann dort unter dem Beitrag oder in der Debatte diskutieren können? Das ist ja schon immer so eine Entscheidung, die ihr wahrscheinlich aktiv treffen müsst. Wie geht ihr damit um?
Ja, du lachst schon ein bisschen. Also ich glaube, den Funnel, den du gerade beschrieben hast, ich weiß nicht, ob der so gut funktioniert. Und wir sehen natürlich auch, dass es sehr schwierig ist. Es gelingt uns oft und in Einzelfällen sogar ausnehmend gut, die Leute über zum Beispiel Instagram auch in ein Abo reinzuholen. Aber ja, also wir wissen ganz genau aus dem Research, dass eben dieses Kommentar-Feature jetzt nicht wirklich ein Abo-Treiber sein kann, aus dem Bedürfnis der Leute heraus einfach. Und deswegen würde ich das auch über Social nicht versuchen, so als Funnel darzustellen. Aber gleichzeitig ist das ja schon zumindest so ein Hinweis an die Nutzer, da gibt's ein Angebot und da gibt's auch Leute, die interessiert sind an eurem Input. Und diese Art von Wertschätzung auf Social zu transportieren, kann der Marke Spiegel, glaube ich, auch nur gut tun.
Mhm. Ich habe interessanterweise die Erfahrung gemacht, dass Umfragen eigentlich ein ganz guter Abo-Bringer sogar sind, aber mit einem etwas anderen Mechanismus. Also, dass die Umfrage erstmal for free ist und nachdem man dann abgestimmt hat, bekommt man nochmal als Geschenk, als Belohnung ein Abo. Damit arbeiten ja auch viele. Aber das ist halt technisch eine komplett andere Funktionalität und ich verstehe auch, dass ihr da eine andere Strategie mit diesem Tool verfolgt.
Ich glaube, ich habe da jetzt eher einen redaktionellen Blick drauf. Also ich glaube, der Verlag und die Marketingabteilung nutzen solche Umfragen durchaus. Und aus einer redaktionellen Brille heraus sind Umfragen tatsächlich auch super für die Aktivierung und um in ein Thema einzusteigen. aber wir haben das bisher jetzt nicht so stark mit einem Funnel verbunden.
Und um nochmal kurz bei den Zahlen zu bleiben, du hast auch Mitte Januar gesagt, dass ihr schon 69 Debatten veröffentlicht habt. Kannst du uns mal einen Überblick geben, was waren die Themen, die total durch die Decke gegangen sind? Also wo haben die Leute am kontroversesten diskutiert?
Am meisten bewegt hat tatsächlich die Agrardebatte. Da hatten wir die Frage, ist es richtig, dass die Ampel den Bauern nachgibt? Da gab es innerhalb von wenigen Stunden rund 25.000 Votes mit unserem Abstimmungstool und tatsächlich dann am Ende der 24 Stunden auch knapp 2.000 Nutzerkommentare. Und da, das war einfach ein Thema, das war total heiß und da hatten die Nutzer einfach Lust eben auch auf diese Kontroverse und war eine super spannende Debatte, lohnt sich auch immer noch nachzulesen. Und ansonsten erfolgreich waren tatsächlich auch noch andere sehr, sehr, ich würde mal sagen, klassisch harte Spiegelthemen, was man vielleicht gar nicht so denken würde, als wir zum Beispiel über die Ukraine und die Taurus-Marschflugkörper haben diskutieren lassen. Das hat wahnsinnig viele interessiert. Oder auch die Diskussion, brauchen wir ein Tempolimit für Deutschland? Das war tatsächlich eine Debattenfrage, die Nutzer selber eingereicht hat. Und bei uns kann man ja dann auch über solche Nutzervorschläge abstimmen lassen. Und wenn die besonders erfolgreich sind, nehmen wir auch gerne solche Anregungen direkt aus der Community auf und stellen die zur Debatte.
Da kommt auch euer Punktesystem ja wieder ins Spiel. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann sammelt man ja Punkte, wenn man abstimmt und wenn man auch besonders gute Debattenbeiträge leistet, glaube ich, nochmal mehr. Und ab einer bestimmten Punktzahl kann man dann selbst Debattenvorschläge einreichen und dann sieht man sogar ganz transparent, wie viele Leute für deinen Debattenvorschlag gestimmt haben. Und waren es 2000 Abstimmungen, ab denen dann eine Debatte auch übernommen wird oder öffentlich gestellt wird? Wie funktioniert dieser Mechanismus?
Ja, das ist so ein kleiner Gamification-Ansatz, den wir uns noch ausgedacht haben, auch so ein bisschen ein Belohnungssystem für sehr aktive Nutzer. Und ja, das sind so gewisse Hürden, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch nicht von 2000 Debattenvorschlägen überschwemmt werden. Und um uns so als Redaktion so einen Debattenvorschlag an so ein Thema anzutragen, sollte man vielleicht sich ein bisschen schon mal engagiert haben und vielleicht den einen oder anderen Kommentar verfasst haben. Und ich weiß gar nicht, wo die Grenzen gerade sind mit den Punkten. Wir sind da auch noch offen und wollen vielleicht noch ein bisschen rumspielen. Aber es finde ich auf jeden Fall einen total spannenden Ansatz, das mit drin zu haben. Und wir werden uns sicher noch neue Sachen ausdenken, wie diese Debattierpunkte vielleicht noch eingesetzt werden können.
Ja, ich finde, da merkt man auch, dass es wirklich ein sehr durchdachtes und ausgereiftes System schon ist. Also, dass ihr da nicht auf die Schnelle einfach nur so einen Ja-Nein-Mechanismus eingebaut habt, um die Kommentare zu clustern. Was mir jetzt gerade noch auffällt, kann man eigentlich nur einmal einen Beitrag schreiben zu jedem Thema? Weil klassischerweise unter so einem Kommentarbereich oder in so einem Kommentarbereich hat man ja auch miteinander diskutiert, gab so ein Hin und Her dann zwischen einzelnen Leuten, die sich dann gegenseitig bekämpft haben. Ist das überhaupt noch möglich oder schreibt man einfach nur sein eines Argument zu einem Standpunkt und das war's dann?
Nee, es ist tatsächlich noch möglich, dass du auf andere Debattenbeiträge antworten kannst. Und ich glaube, du hast jetzt nicht mehr diese ellenlangen Threads, die sich dann irgendwann in der 10. Ebene ausklappen, sondern da haben wir ein bisschen mehr auf Übersichtlichkeit geachtet. Aber man kann definitiv noch anderen Nutzern antworten oder darauf reagieren. Mhm. Was mich auch total überrascht hat, ist, dass von sehr vielen Nutzern die Anfrage kam, ob es denn nicht möglich sei, mit den anderen Nutzern per Chat in Kontakt zu treten. Mhm. Also dann tatsächlich, die wollen sich dann auch untereinander nicht öffentlich austauschen, was jetzt, ich sag's mal vorsichtig, ein Aspekt ist, auf den wir in der Entwicklung nicht so Wert gelegt haben oder nicht so ein Auge drauf hatten. Wir sind ja auch nicht WhatsApp und aktuell gibt's das natürlich nicht deswegen. Aber ich fand's ganz spannend zu sehen, wie Nutzer dieses neue System so annehmen. Also ich habe ja schon erzählt, wir sind mit null Registrierungen gestartet. Wir wussten nicht, kommen da jetzt irgendwie 20 Leute und schreiben pro Monat 2 Beiträge. Oder wie wird das überhaupt angenommen? Also es war schon eben sehr radikaler Einschnitt und überhaupt nicht, also auch schwierig, die Workflows zu planen und überhaupt nicht klar, wie wird das überhaupt angenommen. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es eben von den Zahlen super aussieht und auch in der Redaktion ziemlich gut ankommt.
Mhm. Stichwort Redaktion. Was ist denn die Rolle der Redaktion dann in diesen Kommentaren? Also wie aktiv diskutiert ihr selbst dann auch mit?
Das ist, glaube ich, noch ausbaufähig, aber das ist, also ich hatte schon gesagt, das sind so verschiedene Entwicklungsstufen, die wir noch angehen. Also zum einen noch diese redaktionelle Weiterverwertung und dann auch noch die stärkere Verankerung von Spiegeldebatte innerhalb der Redaktion. Also prinzipiell kann jeder hier im Haus sich so ein Mitarbeiter-Badge holen und da frei mitdiskutieren. Und da freuen wir uns auch total drüber. Und für uns ist aber auch wichtig, dass wir eben sehr genau das Ohr haben an der Redaktion, welche Themen sind irgendwie debattenwürdig und was können wir da diskutieren lassen und wie stellen wir kluge Fragen an unsere Nutzerinnen und Nutzer. Und gleichzeitig geben wir dann natürlich aber auch in die Konferenzen wieder rein, was denn jetzt so stattgefunden hat an Debatte im Debattenbereich.
Wie war denn im Haus die Resonanz? Also als ihr die Ideen zum ersten Mal vorgestellt habt, auf welche Sorgen seid ihr denn gestoßen?
Wir haben versucht, in diesem relativ langen Entwicklungsprozess immer mal wieder so einen Wasserstand durchzugeben und Einblick zu geben, wo wir gerade stehen. Das ist, glaube ich, was so ein Vorgehen, das fürs Haus eher noch ungewöhnlich ist, weil hier dieses Streben nach Exzellenz oft dazu führt, dass man so Prozessschritte gar nicht unbedingt gut nachvollziehen oder begleiten kann. Und wenn dann noch nicht das fertige, perfekte Produkt steht, dann ist es erstmal negativ. Aber ich muss sagen, wir haben im Haus eigentlich relativ viel gutes Feedback bekommen. Und es scheint auch der Redaktion deutlich besser zu gefallen als das alte System.
Ihr habt das auch in einem interdisziplinären Team entwickelt. Wer war denn alles an Bord bei dieser Projekttruppe?
Dass wir das, glaube ich, nicht nur so als kleines Redaktionsteam gemacht haben, ist entscheidend dafür, dass Spiegeldebatte so geworden ist, wie es geworden ist. Und ich behaupte jetzt mal, so gut geworden ist, wie es geworden ist. Und wir hatten eben einen sehr engen Austausch mit dem Verlag, mit dem Produktmanagement. UX ist dabei gewesen, Grafik und Research. Und da haben wir ganz viel Unterstützung aus dem gesamten Haus bekommen und eben da eine Produktentwicklung gemacht, die wirklich interdisziplinär war. Und das hat, glaube ich, letztlich zu einem guten Ergebnis geführt.
Das Tool ist auch eine komplette Eigenentwicklung. Also ihr nutzt da jetzt keine oder wenig fremde Software, die da verbaut ist, oder? Also wenn jetzt jemand das kopieren möchte, müsste er auch nochmal komplett neu starten, kann jetzt nicht einfach die gleiche Software einkaufen wie ihr.
Nee, da gibt's Hoffnung für diese Leute, die Spiegeldebatte sehen und das cool finden. Tatsächlich ist das keine Eigenentwicklung, die Software. Wir arbeiten mit einem französischen Startup zusammen, Logora heißt das. Mhm. Und natürlich wurde das dann für uns noch entsprechend angepasst und unsere Tech Lab hat da Integrationen gebaut und so weiter. Aber im Hintergrund ist tatsächlich eben eine externe Software noch im Einsatz.
Ja, okay, spannend. Habt ihr denn generell internationale Vorbilder gehabt, an denen ihr euch ein bisschen orientiert habt bei der Entwicklung?
Ich glaube, wenn man in so einen langen Entwicklungsprozess reingeht, macht man auf jeden Fall am Anfang auch eine Konkurrenzanalyse. Und ja, wo kommt man dann raus? Also klar, die New York Times hat einen sehr gepflegten Kommentarbereich, den wir attraktiv fanden und wo wir eben auch spannend fanden, dass die ganz klar gesagt haben, wenn ihr irgendwelchen Mist schreibt, ihr kommt einfach nicht durch und ihr müsst euch gar nicht fragen, warum ihr nicht veröffentlicht werdet, weil wir sind hier die New York Times und wir wollen eine qualitativ hochwertige Debatte und an diesem Exzellenzanspruch und an diesem Qualitätsanspruch haben wir uns auch orientiert und sind da, glaube ich, auch mit einem neuen Selbstbewusstsein dann reingegangen. Ich finde auch sehr spannend, was der Guardian macht. Die haben sehr schöne Formate, wo sie eben Leser-Input zu journalistischen Texten weiterverarbeiten und dann einfach ganz viele unterschiedliche Erfahrungen zu einem bestimmten Thema sehr schnell widerspiegeln können. Und natürlich, das wissen wir auch von unseren Lesern, so persönliche Geschichten oder weiß man von sich selber, persönliche Geschichten aus dem echten Leben, in Anführungszeichen, das liest man einfach wahnsinnig gerne.
Mhm. Ja, also kann ich bestätigen, die Erfahrung haben wir früher auch immer wieder gemacht. Wir haben auch sehr viel mit Umfragen gearbeitet, haben die Ergebnisse veröffentlicht und also oft waren die Ergebnisse mehr geklickt worden als die ursprüngliche Umfrage, was ja dafür spricht, dass man sich auch für die Meinung der Community, die Meinung der anderen sehr interessiert. Wie war denn so die Resonanz aus dem Markt von den Wettbewerbern? Habt ihr da viel Feedback bekommen?
Was ich so von anderen Medienhäusern gehört habe, war zuerst mal so eine grundsätzlich positive Überraschung. Wow, da gibt's noch ein Medienhaus, das tatsächlich in Leserdialog investiert und nicht irgendwie nur seine Kommentarspalten dicht macht oder alles hinter die Page-Schranke schiebt, sondern da wirklich noch ein neues Konzept entwickelt und irgendwie den Anspruch hat, ein halbwegs innovatives Format zu entwickeln. Also da war erstmal so eine positive Überraschung da. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Leute auch wirklich wahrgenommen haben, ah ja, das ist ja spannend, ihr geht total weg von dieser Chronologie und habt irgendwie eine grundsätzlich neue Art, Kommentare zu sortieren, also in diese Pro- und Kontra-Schiene. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, der bei uns öfters diskutiert wurde, wie diese also grundsätzlich neue Logik ankommt und funktionieren kann.
Mhm. Und was ist jetzt deine Prognose? Was glaubst du, wann die ersten anderen Medien in Deutschland euren Ansatz kopieren werden?
Also wir haben schon erste Anfragen und ich gehe auch total gerne ins Gespräch mit den Kollegen aus den anderen Häusern. Und wir sitzen da überhaupt nicht sozusagen auf unserem Know-how und sagen, das müssen wir jetzt irgendwie besonders gut abschirmen, damit niemand uns nachkommen kann. Also das war eigentlich ist das Gegenteil der Ansatz. Also ich glaube, das alte Sponforum war tatsächlich, da hatten wir auch eine Vorreiterrolle und das ist auch ein Konzept, das dann viele nachgeahmt haben. Jetzt war es einfach nicht mehr zeitgemäß und wir haben gesagt, jetzt versuchen wir wieder voranzugehen und unser eigenes Ding zu machen. Und wenn andere das nachahmenswert finden, ist das letztlich das beste Kompliment, das wir kriegen können.
Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Angebot annehmen wollt, den Kontakt findet ihr in den Shownotes.
Ja, bin gespannt.
Dann würde ich jetzt mal zu dem zweiten Teil unseres Gesprächs überleiten, nämlich Social Media. Da hat sich in den letzten 1 bis 2 Jahren, glaube ich, so viel verändert wie lange zuvor nicht mehr. Viel auch Elon Musk zu verdanken.
Ja, danke.
Und da würde mich jetzt mal deine Perspektive interessieren, welche Plattformen für euch im Moment wie relevant sind, wo du Potenzial siehst, wo nicht, wo ihr investiert, wo ihr eher noch Business as usual macht oder euch langsam rauszieht. Und da würde ich am liebsten nach und nach gleich mal in die einzelnen sozialen Medien eingehen. Eine Frage hätte ich vorweg aber nochmal, auch nochmal mit Blick auf die Abo-Gewinnung oder die Abo-Strategie. Was würdest du so vom Bauchgefühl sagen, wie relevant ist Social Media denn für euch, für euren Abo-Bestand, also sowohl Gewinnung als auch Haltung?
Also ich glaube, dass Social Media durchaus da auch für Abozahlen relevant ist. Zum einen, weil wir sehen, dass wir durch unseren Instagram-Auftritt durchaus relevante Abozahlen generieren können. Ich erinnere da zum Beispiel noch an die Til Schweiger-Recherche, die wir vergangenes Jahr hatten, da gab es eben Enthüllungen zu dem Schauspieler. Mhm. Und wir hatten dazu relativ schnell eine Story auf Instagram und es war dann und haben das auch auf Facebook unter den weiteren Plattformen gespielt und tatsächlich lag der Anteil am Traffic, den Social erzielt hat, nur bei, ich glaube, so 5%, also jetzt nicht sonderlich hoch, aber die Abos, die generiert wurden, da hatten wir einen Social-Anteil von rund 25%, also das heißt, überdurchschnittlich viele Leute, die dann über Social gekommen sind, haben dann auch ein Abo abgeschlossen. Und da sieht man dann schon, wenn man einen guten Fit erzielt aus passendem Thema und Zielgruppe, dann kann man eben auch sehr wohl über Social Abos generieren. Und ich glaube auch, dass es von Vorteil sein kann, die Nutzer in dieser Nutzungssituation abzuholen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass ihr Abo eben einen Vorteil bringt, also dass sie auch das Gefühl haben, sie schöpfen sozusagen das Abo aus und können jetzt Texte lesen, die ihnen vielleicht bei Instagram begegnet sind, die sie sonst eben nicht lesen könnten. Also das ist auch, glaube ich, ein relevanter Faktor zumindest.
Würdest du die These mitgehen, dass Social Media einfach schon mal Vertrauen und Gewohnheiten aufbaut, sodass die Leute dann, wenn sie an die Paywall stoßen, bereit sind, sie anzunehmen?
Ja, ich glaube, es trägt auf jeden Fall dazu bei, da Vertrauen aufzubauen und eine gewisse Markenbekanntheit aufzubauen. Und wir alle wissen ja, dass die Leute nicht irgendwie sofort auf meistens auf eine Marke oder ein Thema stoßen und sagen, juhu, jetzt hier nimmt mein Geld und ich schließe jetzt sofort ein Abo ab, sondern dass das ein Prozess ist, der ja auch durch so Funnel-Logiken versucht wird, zumindest theoretisch abzubilden. Und klar ist natürlich auch, dass man Social Media als Kanal oder als Ressort nicht nur daran messen kann, wie viele Neuabschlüsse wurden denn jetzt in der Woche generiert, weil wir natürlich auch ganz weit oben im Funnel arbeiten. Wir schaffen Reichweiten, wir schaffen eine Markenbekanntheit und schaffen damit aber eben jetzt nicht vielleicht einen direkten Abo-Abschluss, aber zumindest die Voraussetzung für weitere Funnel-Stufen und damit die Voraussetzung dafür, dass dann vielleicht in einem späteren Zug, der dann tatsächlich datenmäßig sehr schwer auf uns zurückzuführen ist, dass dann ein Abo abgeschlossen wird.
An welchen Zahlen werdet ihr denn gemessen?
Also ins Haus geben wir wöchentlich durchaus unsere Abozahlen durch. Und da ist es aber auch nicht so, dass jemand uns sofort auf den Füßen steht und sagt, Hier die Woche war jetzt aber besonders schwach. Also das ist tatsächlich auch viel Selbstmotivation im Ressort und eigener Anspruch, den wir da verfolgen. Mhm. Und natürlich sind unsere Social-Kanäle in einer gewissen Wachstumslogik unterworfen. Wir wollen auf Instagram, wir haben mehr als 1 Million Follower, da wollen wir natürlich weiter stark wachsen. Genauso beim Thema WhatsApp-Kanäle, wo andere Wettbewerber auch schon teils deutlich mehr Abonnentinnen oder Follower im Kanal haben. Ich denke da an die Tagesschau oder andere. Aber ja, klar, also es muss nach oben gehen oder irgendwas muss sich positiv entwickeln.
Wie immer im Leben. Dann lass uns mal die Kanäle nach und nach durchgehen. Ich würde mal mit den ganzen Meta-Netzwerken starten. Instagram hast du schon angesprochen. Da habt ihr 1,1 Millionen Follower. Was ist da im Moment so eure Strategie und wie relevant ist Instagram für euch?
Für uns ist Instagram eine sehr relevante Plattform, weil wir da auch merken, dass wir genau die jungen Zielgruppen erreichen, die wir mit dem klassischen Spiegelangeboten sonst vielleicht nicht so gut erreichen und dass wir tatsächlich auch eine weibliche Zielgruppe erreichen. Der durchschnittliche Leser von Spiegel.de oder auch vom Printheft ist männlich und jetzt im Fall des Printhefts glaube ich ungefähr 70 und im Fall von unserer Seite auch nicht mehr ganz so jung und jugendlich, wie man sich das vielleicht denken könnte. Und deswegen ist Instagram ein total relevanter Kanal für uns.
Wie siehst du denn im Moment so die Entwicklung von Instagram? Stagniert das? Wächst das noch? Oder gräbt TikTok den langsam ein bisschen auch die Popularität ab?
In der jungen Zielgruppe, also wenn man von jungen Zielgruppen redet, beim Spiegel ist teilweise alles unter 40 schon jung. Aber bei den Leuten so von unter 20 würde ich sagen, ist TikTok schon die deutlich beliebtere Plattform geworden, auch in Deutschland. Das sind jetzt Nutzergruppen, die für uns noch nicht ganz so zentral sind. Wir gucken bei Instagram stark auf die Zielgruppe der 18 bis, sag ich mal, 35-Jährigen, ganz grob zusammengefasst. Und da ist Instagram schon noch sehr stark, nehme ich so wahr. Aber klar, TikTok ist auf jeden Fall noch gefühlt auf dem aufsteigenden Ast. Mhm.
Wie sieht's mit Facebook aus? Du hast gerade gesagt, eure Kernleserschaft ist tendenziell etwas älter und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass von denen auch noch einige bei Facebook aktiv sind. Das ist ja mittlerweile ein bisschen das Altenheim des Internets geworden. Was macht ihr da? Wie aktiv seid ihr da und wie ist da eure Strategie?
Facebook haben wir tatsächlich stark depriorisiert, auch im Zuge dieses Traffic-Rückgangs, über den wir vorher schon gesprochen haben. Und ja, wir haben auch einige Kanäle, die eben mit Feeds bespielt werden. Das heißt, dass da automatisiert unsere Themen gepostet werden, ohne dass wir da nochmal persönlich groß Hand anlegen. Und Facebook ist tatsächlich einer von diesen Kanälen geworden, genauso wie X oder ehemals Twitter.
Mhm. Dann ganz neu im Mix ist Threads. Auch so ein Unternetzwerk von Instagram. Die meisten von den Hörern haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Viele haben es wahrscheinlich schon ausprobiert. Es ist, glaube ich, der Versuch von Mark Zuckerberg, Twitter und X zu klonen und dabei auf seine Userbase von Instagram zurückzugreifen. Dort habt ihr 71.000 Follower und, wenn ich es richtig gesehen habe, bisher noch keine Threads veröffentlicht. Kann das sein? Oder habe ich mich verschaut?
Ich glaube, mittlerweile werden da auch die RSS, oder es ist ein RSS-Feed dran. Aber das ist, also wir verfolgen das natürlich genau und das ist auch so eine Plattform, die wir auf Watch halten. Aber aktuell ist es noch nicht so, dass wir sagen, da können wir groß Ressource reinbuttern.
Wann entscheidet ihr denn bei so einer neuen Plattform, dass ihr da jetzt wirklich reingeht?
Das ist unterschiedlich, kommt immer auch so auf den Strategiefit an, wie gut das jetzt gerade reinpasst, was wir für Projekte am Laufen haben, welche Zielgruppen wir gerade priorisieren. Da finde ich eine allgemeine Antwort sehr schwer zu finden.
Nachvollziehbar. Wie sieht's mit WhatsApp aus? Auch da gibt's ja noch relativ neu die Channel-Funktion, wo alle Medien sofort reingegangen sind, teilweise auch noch nicht so ganz wussten, was sie da mal machen werden und teilweise wahnsinnig schnell gewachsen sind, ohne jemals was gemacht zu haben. Dort habt ihr 47.000 Abonnentinnen und Abonnenten in eurem Channel. Wie sieht da eure Strategie aus?
Ja, das ist ganz spannend. Das ist, ist ein Beispiel für einen Kanal, wo wir so eigentlich sofort draufgegangen sind oder innerhalb von Wochen da eine Entscheidung hatten, dass wir das mal ausprobieren wollen. Andere waren noch schneller als wir, aber geschenkt. Und das finde ich total spannend zu sehen, wie das jetzt auch sukzessive ausgebaut wird. Jetzt kann man auch Audionachrichten schicken. Das hat nochmal, finde ich, eine ganz andere Nähe zu oder kann nochmal eine ganz andere Nähe zur Zielgruppe schaffen. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Kanal für uns, den wir 2024 ausbauen wollen. Also auch vielleicht noch mit themenspezifischeren Unterkanälen, die zum Spiegel gehören. Und da probieren wir, glaube ich, jetzt einfach viel aus und gucken, was funktioniert.
Seht ihr da auch so ein nachhaltiges Engagement? Weil mein Eindruck in der Startphase war, man hat sich das mal angeguckt, hat viele Kanäle abonniert, habe ich auch gemacht. Dann wird das ja auch erstmal nach Followerzahl priorisiert, sodass die Großen auch belohnt werden in der Startphase. Da gab es so einen kleinen Landgrabbing-Mode, wo alle dann versucht haben, möglichst schnell, möglichst groß zu werden. Aber ich zum Beispiel habe dann recht schnell aufgehört, regelmäßig reinzugucken, weil es mir von WhatsApp auch nicht wahnsinnig gepusht wird. Kann man wahrscheinlich auch aktivieren. Und weil es mich dann auch nicht so brennend interessiert hat. Also sind die Nutzer da wirklich nachhaltig aktiv oder sind es nur hohe Followerzahlen?
Das finde ich jetzt gerade noch schwer zu beantworten, weil das Produkt selbst oder der Kanal noch so neu ist. Wir sehen es zumindest an unseren Zahlen jetzt nicht, dass es nur ein sehr, sehr kurzes Strohfeuer war und jetzt kommt auch schon keiner mehr. Und wie das jetzt 2024 weitergeht, muss man, glaube ich, einfach schauen. Also ich nehme es auch so wahr in meinem persönlichen Nutzungsverhalten, dass man am Anfang mal geguckt hat und ganz viel abonniert hat. Und jetzt häufen sich dann teilweise in den Kanälen die Nachrichten, die man eben nicht gelesen hat. Ganz entscheidend ist es, glaube ich, zu versuchen, als Anbieter dort die Leute dazu zu kriegen, dass man eben die Mitteilungen, dass sie die Mitteilungen anmachen und wenn sozusagen eine neue Nachricht reinkommt, dann auch darauf hingewiesen werden können. Das scheint dann das Engagement doch nochmal deutlich nach oben zu treiben, wenn man die Nutzer soweit hat. Aber klar, ist natürlich auch eine riesige Hürde, das erstmal zu schaffen.
Ist das für euch ein Kanal, wo ihr wirklich ganz viel originären Content reinhaut oder ist das eine relativ schnelle und einfache Zweitverwertung von anderen Sachen?
Also bisher haben wir es eigentlich noch nicht so gemacht, dass wir einzig und allein für WhatsApp produzieren. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir es 2024 auch mal ausprobieren oder in leichten Abwandlungen. Aber prinzipiell ist die Strategie im Ressort schon auch so, dass wir versuchen, Synergien zu schaffen zwischen den Plattformen und Themen oder Stories auch wirklich mehrfach zu verwerten. Also was zum Beispiel bei uns in der Stories-Leiste stattfindet auf der Seite, sollte dann auch irgendwann zu Instagram rübergehen können zum Beispiel. Und dann vielleicht noch als kleingerechnetes Video irgendwann auch bei WhatsApp stattfinden.
Dann lass uns doch da mal kurz bleiben. Welche Formate haben denn generell so die größten Synergien? Also ich habe auch immer das Gefühl, dass man eher so in Formaten denkt und die dann auf so zwei, drei unterschiedliche Kanäle bringt. Die kopieren sich ja mittlerweile auch sehr stark gegenseitig. Also beispielsweise Instagram Reels und TikTok. Ist das bei euch der Moment, zu TikTok kommen wir eh gleich, aber ja. verwerten ja viele ihre Inhalte sowieso zweimal. Stories sind auch überall relativ ähnlich. Also habt ihr viele Kanäle, wo ihr einmal produziert und es dann mehrfach distribuiert?
Ja, das würde ich schon sagen. Also gerade im Bereich Hochkant-Video versuchen wir dann, wo auch wirklich ein hoher Produktionsaufwand dann teilweise dahinter steht, weil wir Themen recherchieren, dann gehen sie teilweise noch durch die Doc, werden bei uns im Studio im Voll-Greenscreen gedreht und bearbeitet und geschnitten und gehen dann auf Instagram raus, gehen auf in die Stories-Leiste auf spiegel.de. Dann schieben wir das noch den Kollegen rüber als YouTube-Short. Und da versuchen wir dann schon, einen Inhalt möglichst mehrfach zu verwerten.
Okay, jetzt hätte ich es schon fast vorweggenommen. Und zwar bei TikTok habe ich euch nämlich gar nicht gefunden. Ich habe Spiegel TV gefunden und ich habe ganz viele Fake-Accounts gefunden. Da seid ihr bisher nicht so aktiv. Wie kommt das?
Ja, das schmerzt mich sehr, aber tatsächlich hat das Haus noch nicht die Entscheidung getroffen. Es gibt auch tatsächlich, finde ich, gute Gründe gegen TikTok und bisher wurde einfach tatsächlich entschieden, dass das für den Spiegel aus strategischer Sicht nicht so dringend notwendig ist, dass man es unbedingt angegangen wäre in der Vergangenheit. Aber das Thema TikTok ist jetzt auch 2024 für uns wieder aktuell und wir sprechen da neu drüber.
Das heißt, da können wir gespannt bleiben, was da in den nächsten Monaten kommt.
Ja, es klingt natürlich so, First Mover sind wir jetzt nicht mehr im Jahr 2024, ganz klar, wenn die Entscheidung dafür fallen sollte, dass wir es mal ausprobieren. Aber ich glaube, gerade TikTok ist so eine Plattform, die das auch verzeihen könnte. Und ich glaube, mit einem coolen Konzept und mit einer guten Idee und der passenden Struktur in der Redaktion könnte man das 2024 auch noch total gut machen, weil eben TikTok als Plattform nicht so nach so einem Social Graph funktioniert, sondern eben nach dem Content Graph und guter Inhalt wird mehr oder weniger sofort belohnt, egal wie lange man sich da schon seinen Kanal aufgebaut hat. Und das sind, glaube ich, so Faktoren, die dafür sprechen könnten, dass man auch als Late Mover noch dort stattfinden kann.
Das erklärt, glaube ich, auch ganz gut, warum die Medien bei WhatsApp so schnell waren, weil da, glaube ich, es sehr wichtig war, schnell viele Follower am Start einzusammeln. Und bei TikTok würde ich mitgehen, dass die Followerzahl, glaube ich, nicht so relevant ist, dass man da auch später noch einsteigen kann.
Ja, es bleibt spannend.
Genau. YouTube hast du gerade schon angesprochen und YouTube hat ja zwei unterschiedliche Formate mit Videos und mit Shorts. Wie seid ihr da involviert, auch als Social Team?
Die querformatigen Videos bei YouTube betreut tatsächlich eher das Videoressort, das es ja auch noch gibt. Und im Bereich YouTube Shorts arbeiten wir ganz eng zusammen, liefern Inhalte zu und lassen uns aber auch vom Videoressort dann wiederum Hochkantinhalte für unsere externen Plattformen zuliefern. Also da ist ein reger Austausch.
Mit 1,8 Millionen Abonnenten ist YouTube sogar einer eurer größten Kanäle, ist mir aufgefallen. Das hat mich ein kleines bisschen überrascht, auch im Vergleich zu Instagram.
Ja, also was ich immer total witzig finde, ich bin ab und zu auch bei Schulklassen und spreche über Fake News und Medienkompetenz. Und eine der häufigsten Fragen, die ich dann da zu hören kriege, ist so, wann kommt die nächste Penny-Doku? Und das liegt daran, dass Inhalte von auch Spiegel TV total, die auch über YouTube dann gespielt werden, dass die in der Zielgruppe total präsent sind und das Markenverständnis oder was der Spiegel eigentlich macht, total prägen. Also diese klaren Videos von Spiegel TV oder eben diese krasse Penny-Doku hier von der Reeperbahn. Mhm. Das ist für
das
die
ist ja, schon uralt,
das,
oder?
Ja, die ist uralt, aber das ist für viele junge Leute der Spiegel.
Okay. Also da müsst ihr hin, wenn ihr die Jugend erreichen wollt. Das ist echt witzig. Ehemals Twitter, da habt ihr noch 3,1 Millionen Follower, aber du hast gerade gesagt, das ist ein Kanal, den ihr schon depriorisiert habt, wo ihr aber weiterhin dann aktiv seid.
Ja, wir sind da weiter und haben uns anders als, ich glaube jetzt, diverse Medien nicht entschieden, uns da öffentlichkeitswirksam irgendwie zurückzuziehen, aber wir beobachten das natürlich ganz genau, was da passiert und sehen auch die Entwicklungen da sehr kritisch. Und es ist jetzt allerdings auch nicht sonderlich viel Aufwand, da weiter noch einen Feed drauf laufen zu lassen. Wir haben eben sehr viele Follower. Ich glaube, die Plattform ist nicht mehr groß in der Entwicklung. Und da lässt sich nicht mehr viel Neues lernen oder Neues zugewinnen. Also das ist für uns 2024 definitiv keine Priorität mehr.
Mhm. Ist es, glaube ich, bei den wenigsten im Moment. Du selbst bist ja damals auch ein bisschen mit Snapchat hier groß geworden. Das war so dein erster Einstieg auch in Vertical Video. Welche Rolle spielt Snapchat denn im Moment für euch?
Aktuell keine so große mehr. Wir sehen da oder haben da relativ wenig Wachstum gesehen zuletzt und hatten es eben auch mit unseren journalistischen Inhalten sehr, sehr schwer in diesem Discover-Bereich. Und das hat uns dann auch dazu bewogen, uns da ein bisschen zurückzuziehen.
Und dann kommt mein letzter Punkt, noch mein persönliches Lieblings-Social-Network, auch wenn es sehr cringe ist, LinkedIn. Da seid ihr mit 119.000 Followern aktiv und ich habe manchmal das Gefühl, dass es so im Social-Media-Kontext manchmal vergessen wird, weil es so eine Sonderrolle hat in dem B2B-Kontext. Aber es ist, glaube ich, im Moment ziemlich am Boomen und am Wachsen und man kann da, glaube ich, auch schon einige Leute erreichen und Diskussionen anstoßen. Wie sieht eure LinkedIn-Strategie aus?
Ich nehme es auch so wahr, dass LinkedIn gerade neuen Auftrieb bekommen hat, nachdem es irgendwie jahrelang so vor sich hin gedümpelt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es gar nicht so cringe. Also sind andere schlimmer, oder?
Kommt drauf an, welchen Leuten man folgt. Aber es wird besser. Ich meine, es hat den großen Vorteil, dass die Leute unter Klarnamen posten und wissen, wenn sie was Falsches posten, können sie gefeuert werden. Das sorgt ein bisschen für eine zivilisiertere Debatte, auch oft so eine Wohlfühldebatte fast schon. Also im Vergleich zu den anderen Social Networks habe ich das Gefühl, dass man sich weniger disst und etwas konstruktiver ist.
Ja, mehr Konstruktivität. Ich glaube auch ein bisschen mehr Selbstdarstellung. Aber
unbedingt.
Das kennt man ja auch von Instagram. Hm. Ich glaube, LinkedIn könnte für uns noch wichtiger werden und wir versuchen da jetzt auch zum Beispiel mit Umfragetools ein bisschen mehr zu machen. Die hängen wir dann, also das hängt dann wieder zusammen inhaltlich mit Spiegel Debatte, wo wir ja auch quasi Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können und daraus lässt sich dann eben sehr leicht so ein LinkedIn-Post weiterentwickeln und das ist was wir gerade auch verstärkt ausprobieren, also ob wir mit so Themen von Spiegel Debatte wirklich auf LinkedIn gehen können.
Mhm. Ja, macht wahrscheinlich total Sinn, aber dann läuft es auch wieder so, dass man auf LinkedIn selbst abstimmt und nicht weiter raus verlinkt, weil das wahrscheinlich auch wieder vom Funnel nicht funktionieren würde.
Ja, das funktioniert dann für den Funnel von Spiegel Debatte nicht, aber wir sind ja ein großes Ressort, also vielleicht zahlt es dann auf was anderes ein. Und zumindest kann man dann noch sagen, hier ist der Plustext passend zum Thema, wo ihr euch informieren könnt oder eben den exklusiven Experten im Interview habt.
So, dann, wenn ich nichts vergessen habe, haben wir jetzt mal so die relevantesten sozialen Medien abgehakt. So die kleinen Twitter-Klone, Twitter-Kopien, die haben wir jetzt noch ausgeklammert. Aber ich glaube, die spielen im Moment auch noch zu wenig eine Rolle. Um diesen Social-Media-Blog noch mal kurz abzuschließen. Wenn du dir den deutschen und internationalen Medienmarkt mal anschaust, wen sollte man unbedingt beobachten? Wer macht gerade einen richtig guten Job?
Ach, das sind total viele. Also ich fand es jetzt total traurig zu lesen, dass die LA Times ihre 404-Unit einstampft. Das waren ja eben die, die für junge Zielgruppen Inhalte gemacht haben. Und ich glaube, vor wenigen Tagen sind die alle rausgeflogen, obwohl sie eigentlich nach jeder Metrik erfolgreich waren. Und du hast jetzt aber nach Positivbeispielen gefragt. Jetzt komme ich hier mit solchen Hiobsbotschaften.
Sie waren dann mal ein Positivbeispiel.
Ja, also ich finde, die Zeit macht ganz interessante Sachen, die wir uns natürlich auch angucken. Und ansonsten, ja, gibt es irgendwie eine bunte Mischung, glaube ich. Man kann total viel entdecken immer noch und sich positiv überraschen lassen.
Mhm. Und wenn du mal auf Wettbewerber, andere Akteure guckst, gibt es so ein paar, ohne jetzt Namen zu nennen, gibt es so ein paar häufige Fehler, die du beobachtest, so Sachen, wo du immer wieder merkst, sollte man heutzutage vielleicht nicht mehr machen, da hängen die vielleicht noch in der Vergangenheit fest oder Formate, wo du dich wunderst?
Ah, ich weiß gar nicht, ob es so leicht ist, Fehler zu diagnostizieren bei anderen. Also vielleicht, was würde das für uns nicht funktionieren, aber macht aus deren Strategiedenken dann wieder total Sinn. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, wenn ich Videos sehe, die den Anspruch haben, Fake News zu entlarven und dann aber so schlecht aufgebaut sind, dass sie zuerst mal irgendwie die ersten 30 Sekunden die Fake News wiederholen, ohne eben eine Einordnung zu bringen. Mhm. Und man denkt so, okay, hier wird mir jetzt was erzählt, was wirklich passiert ist. Und dann kommt die große Auflösung, nein, das ist alles Fake. Das gibt es tatsächlich immer noch und finde ich total unglücklich im Aufbau, wo ich mir so denke, habt ihr aus den ganzen Debatten der vergangenen Jahre nichts gelernt? Aber das sind dann eher so Fragen der journalistischen Sorgfalt oder der journalistischen Qualität.
Mhm. Dann gibt es noch ein Format, das hast du auch schon ein paar Mal erwähnt, ist jetzt kein klassisches Social Media, aber es ist ein Format, das aus Social Media kommt, nämlich eure Stories, die ihr auf der Startseite habt. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne nicht so viele Medien, zumindest in Deutschland, die das machen. Kannst du uns dazu noch ein paar Zahlen und Erfahrungswerte erzählen und auch mal erklären, wie das genau funktioniert, auch technisch gesehen?
Ja, das Stories-Projekt haben wir 2022 gelauncht im Sommer und damals, das war wirklich, du sagst, du kennst nicht viele Seiten, die das so haben. Ich kenne auch nicht viele. Ich glaube, irgendeine norwegische Seite arbeitet auch noch mit sowas, aber es ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und als wir dieses Projekt gestartet haben mit den Hochkant-Stories und eben versucht haben, uns unseren Platz auf der hart umkämpften Spiegel-Homepage zu sichern, da gab es eben gar keine Erfahrungswerte und die Chefredaktion war auch so, ja, was Stories, Hochkant, Bewegtbild, ihr dürft mal unter dem HP1er anfangen, konnte ich dann raushandeln. Und da sind wir jetzt ja rund 1,5 Jahre später immer noch und das liegt daran, dass diese Storiesleiste sich total gut etabliert hat und relativ erfolgreich auch einfach läuft und mittlerweile auch so in der Redaktion als festes Angebot etabliert ist. Und der Entwicklungsgedanke dahinter war, dass wir eben nicht nur versuchen, Innovationen auf sozialen Netzwerken, auf externen Plattformen zu machen und da eben mit unseren Ressourcen hinzugehen als Social Ressort, sondern dass wir auch mal gesagt haben, naja, wir können auch ehrlich gesagt mal den umgekehrten Weg gehen. Die ganzen Netzwerke kopieren ja sowieso alles voneinander und wir können auch mal eine sehr beliebte Nutzungslogik, nämlich die der Stories, für unsere Seite kopieren. Und man muss ja schon sagen, so dieses Stories-Prinzip hat, finde ich, in den letzten Jahren den von Facebook etablierten Newsfeed als klassisches Ordnungsprinzip wie Inhalte im Netz konsumiert werden, total abgelöst. Also früher hatte man dieses, es gibt ein Bild, dann ist da eine Überschrift und dann kommt der Teaser und dann klicke ich da drauf. Und mittlerweile ist es halt so, ja, ich tippe mich durch eine Story und habe dann hinten dran vielleicht noch irgendwie einen Link, den ich wischen kann. Mhm. Und dieses beliebte Nutzungsprinzip haben wir einfach auch mal wollten wir auch für unsere Seite ausprobieren und unseren App-Nutzern oder den Nutzern der Seite anbieten.
Und mit welchem Ziel macht ihr das? Also sollen das alleinstehende kleine journalistische Häppchen sein oder sind das immer Rampen, die dann später auch in einen Artikel oder ein anderes Format führen sollen, das man dann lesen soll?
Also die Storiesleiste verfolgt unterschiedliche Ziele. Zum einen wollten wir unser ureigenes Angebot verjüngen und nicht immer nur versuchen, junge Angebote auf externen Plattformen zu machen und da einfach auch so ein bisschen innovative Videoinhalte reinbringen in diesem Hochkantformat, das natürlich eben auch perfekt ist für alle App-Nutzer mit dem Smartphone in der Hand. Und eine Sache, die uns total überrascht hat, ist, dass die altangestammte Plus-Leserschaft diese Storiesleiste total lieben gelernt hat, weil sie das offensichtlich als Premium-Schaufenster in ihr Abo begreifen. Und die Zahlen, die wir haben, zeigen, dass deutlich mehr eingeloggte Plus-NutzerInnen unterwegs sind in der Storiesleiste als auf der Seite insgesamt. Also es sind so, meistens in der Storiesleiste sind wir bei Werten von 20% und für die Webseite insgesamt sind wir bei 7%. Also die gehen da total gerne rein, um quasi ihr Abo zu erfahren, weil sie wissen, da werden ihnen Geschichten schön erzählt, nochmal anders erzählt und dann können sie vielleicht auch viel besser entscheiden, ob sich der Klick in die Geschichte rein für sie lohnt.
Also so ein kleiner Hebel, um auch das tägliche Engagement zu steigern, sodass die Leute, auch wenn sie wenig Zeit haben, immer mal wieder schnell kurz vorbeischauen.
Ja, letztlich, also die Zahlen würde ich so interpretieren, dass man behaupten kann, die Storiesleiste zahlt definitiv aufs Thema Retention ein beim Abo. Mhm. Und das ist ein Effekt, den wir ehrlich gesagt nicht vorhergesehen haben, den wir aber natürlich sehr gerne mitnehmen.
Okay. Vielleicht motiviert diese Aussage auch noch mal ein paar andere, das zu kopieren. Auch da noch mal die Frage von vorhin, ist das eine komplette Eigenentwicklung oder habt ihr das auch zugekauft?
Da setzen wir tatsächlich auch beim Stories bauen auf einen externen Anbieter, StoryFyMe heißt der. Mhm. Mit dem haben wir auch viel gemeinsam entwickelt dann, um das für uns passend zu machen. Und die TechLab hatte an der Integration der Stories-Leiste auf der Seite natürlich auch einen sehr großen Anteil, weil die das sozusagen die Schnittstelle bauen mussten, dass wir da überhaupt stattfinden können.
Ich erinnere mich noch, dass vor ein paar Jahren mal im Raum stand, dass Google auch so Web-Stories relativ hoch priorisieren würde in der Suche und darauf auch ein paar gehofft und gesetzt haben, dass das dann ein Format ist, was bei Google Discover und in den Suchergebnissen gut funktionieren würde. Aber das ist, glaube ich, nie so wirklich eingetreten, oder?
Ja, soweit ich das absehen kann, sind die Stories da schon wieder depriorisiert worden tatsächlich, ja.
Ja, ist auch mein Stand. Gut, das war ein sehr wilder Ritt in viele unterschiedliche Themen, aber ich habe sehr viel gelernt. Dafür schon mal vielen Dank. Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, würde ich dich mal noch um so einen kleinen Ausblick bitten. Gibt es irgendwas, irgendein Format, irgendein Netzwerk, auf das du gerade total viel Lust hättest, worauf du in den nächsten Monaten, wo du gerne mal was ausprobieren willst?
Naja, aus hausinternen Gründen muss ich jetzt sagen TikTok. Aber ich glaube, so dieses Thema, was ich auch bei TikTok sehr spannend finde, dass sie jetzt auch längere Videos möglich machen. Und ich glaube, die Frage, wieso Longform-Video-Inhalte jetzt wieder vielleicht eine Renaissance erleben oder eben in so Hochkant-Apps stattfinden können, finde ich total spannend für 2024. Und uns treibt auch das Thema Gesichter aufbauen total um. Also wie können wir sozusagen Ankerpunkte in unser Angebot setzen, die eben auch mit bestimmten Personen verknüpft sind. Und generell so das Thema KI ist sicherlich auch ein Thema, das alle Redaktionen irgendwie 24 beschäftigen wird. Mhm. Und uns natürlich auch total stark.
Super. Dann komme ich zu meinen Schlussfragen, die immer in jeder Folge gleich sind. Zunächst nochmal, gibt es irgendwas, worüber du wahnsinnig gerne gesprochen hättest, aber was wir bisher noch nicht berührt haben?
Muss ich mal überlegen. Ich glaube so, das Thema, das letztlich auch Antriebsfeder ist für viele Entwicklungen, die wir machen oder für viele Entscheidungen, die wir im Social Ressort treffen, ist das Thema News Avoidance. Das schwingt, glaube ich, bei vielen vielen Sachen mit, die wir machen. Und das ist das Thema, dass eben zunehmend Nutzer auch aktiv versuchen, keine Nachrichten zu bekommen und Nachrichten meiden, weil sie eben sagen, das bringt nichts, da habe ich keinen Nutzwert, das zieht mich eher noch runter. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Thema, über das sich Medienhäuser Gedanken machen müssen und für das sie Lösungen finden müssen und Angebote schaffen, die eben daran arbeiten, dass das eben nicht mehr dazu führt, dass die Nutzer sich auch irgendwie aus Self-Care-Motivation wirklich aktiv auch abwenden von Medien. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir uns sehr, sehr genau anschauen müssen.
Habt ihr schon Antworten auf dieses Thema, auf dieses Problem?
Ich glaube, wir haben noch nicht genug gute Antworten. Es gibt immer wieder Ansätze, die erfolgsversprechend sind. Ich glaube, die Stories-Leiste ganz weit oben auf der Homepage zu platzieren, war eine mutige Entscheidung damals und war aber auch richtig, um eben auch sehr schnell zu zeigen, es ist nicht immer nur Putin auf der Eins, es ist nicht immer nur Israel, Nahost und Krieg und so weiter, sondern es gibt auch Inhalte, die Spaß machen können, es gibt Inhalte, die euch wirklich weiterhelfen können. Und ganz früh auch schon diese Botschaft zu setzen als Medium, auch wenn man so ein nachrichtengetriebenes Medium ist wie der Spiegel, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es reicht nicht mehr aus zu sagen, hier sind die härtesten News des Tages und ihr kriegt sie bei uns zuerst und ballert euch jetzt zu, wo es überall Konflikte gibt, sondern auch zu sagen, hey, wir haben einen ganz breiten, also wir sind der One-Stop-Shop und wir haben ein ganz breites Angebot für alle Lebenslagen. Und nehmen euch mit euren Bedürfnissen total ernst. Und das ist eben nicht nur ein guter Staatsbürger zu sein und über jede einzelne Entwicklung im Bundestag sich live zu informieren.
Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema interessiert, dann empfehle ich euch noch die Folge mit Katja Fleischmann zu Drive vor ein paar Monaten. Da haben wir nämlich über die User Needs, Nutzerbedürfnisse gesprochen und wie man da einen möglichst breiten Mix hinbekommt und darüber dann auch Abonnenten gewinnt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Weiterführung von diesem Aspekt. Okay, dann zu den drei Schlussfragen. Und zwar, auf welches Abo außer dem Spiegel möchtest du selbst nicht mehr verzichten?
Ich glaube, da muss ich sagen, auf mein SZ-Abo. Ich habe in München studiert, war da an der Journalistenschule und tatsächlich lese ich digital die SZ immer noch sehr gern. Ich habe da auch mal gearbeitet während meines Studiums und mir da so meinen Lebensunterhalt eigentlich letztlich verdient durch Redaktionsdienste. Und ich lese die SZ immer noch wahnsinnig gern. Ich finde, dass sie auch einen guten Magazinjournalismus anbieten. Und ich lese auch sehr gerne noch den Lokalteil tatsächlich, den ich mir dann in der digitalen Ausgabe noch zukommen lassen kann.
Das hört man häufiger mal, dass die Leute darüber mit ihrer Heimat verbunden bleiben oder mit ihren früheren Lebensorten.
Ja.
Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild?
Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Vorbilder, aber ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die für sich Sachen richtig machen und da kann man sich dann so seinen Bauchladen zusammenstückeln. Ja, die Zeit ist natürlich ist natürlich verlagstechnisch sehr gut aufgestellt, glaube ich. Das ist aber auch so fast schon eine Binse geworden. Ich finde es auch spannend, was das Handelsblatt macht. Und mich interessieren auch sehr diese ganzen neuen Angebote wie Table Media, die so in diesen Newsletter-Bereich, aber für Experten reingehen und da auch relativ.
Deep Journalism nennen sie es ja selbst.
Genau, der Deep Journalism, für den sie dann auch relativ hohe Preise abrufen können. Der Tagesspiegel hat da, glaube ich, auch diverse Briefings im Angebot.
Backgrounds.
Ja, die Backgrounds, genau. Und das finde ich schon auch sehr spannende Entwicklungen gerade, die ich auf jeden Fall genau verfolge.
Ja, geht mir ähnlich. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Ich glaube, was man vom Spiegel lernen kann, ist, dass man sein Produkt nie aus dem Auge verlieren darf und diese Qualität des Produkts auch hochhalten muss. Und unser Produkt ist einfach guter Journalismus. Und warum ich für dieses Haus auch so brenne, ist, dass die Redaktion unglaublich stark ist und es wird immer an neuen Geschichten gearbeitet, es wird immer daran gearbeitet, noch mehr rauszufinden, noch mehr Hintergrund zu liefern, noch schneller zu sein. Und da sitzt eben nicht eine total abgehalfterte, ausgebrannte Redaktion, die die 10. Sparrunde hinter sich hat und eigentlich jetzt nur noch versucht, Seiten zu füllen. Das ist, finde ich, ein sehr, 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 sehr negativer Trend, den man in der deutschen Medienlandschaft leider oft hat oder auch in der internationalen. Und ich glaube, hier ist noch eine Redaktion, die richtig Power hat und das begeistert und motiviert mich total.
Vielen Dank für das Gespräch, das hat richtig Spaß gemacht.
Danke dir.
Das war Angela Gruber vom Spiegel. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr habt daraus genauso viel mitgenommen wie ich. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge doch gerne mal bei LinkedIn und schreibt, was ihr dabei gelernt habt. Das hilft dabei, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken. In 2 Wochen geht es dann weiter mit einem ganz anderen Blick auf die Subscription Economy. Circuly ist nämlich ein Softwareanbieter, der das Abo-Management für ganz unterschiedliche Produkte ermöglicht, also von Kinderwägen über Fahrräder bis zu Kaffee. Dabei sprechen wir darüber, wie man mit Abos zu einer nachhaltigeren und zirkuläreren Welt kommen kann. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich, auch dann wieder reinzuhören. Bis dahin, euer Lennart.